Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Terror von rechts, Gefahr erkannt. Das ist heute unser Thema und dazu begrüßt sie Monika van Weber. Am letzten Montagmorgen sind 7 Männer aus Sachsen festgenommen worden und der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen eingeleitet gegen die Gruppe Revolution Chemnitz. Sie steht im Verdacht, einen rechten Umsturz geplant zu haben und Angriffe auf Ausländer, Polizisten, Journalisten für den Tag der deutschen Einheit vorgestern. Wie groß ist die staatsgefährdende Gefahr von rechts inzwischen? Darüber wollen wir jetzt diskutieren mit Gerwart Herter, unser Sicherheitsexperte hier im Deutschlandfunk. Mit Andreas Speit, Journalist und Autor mit dem Thema Rechtsextremismus in Deutschland. Und mit Valentin Lippmann, er ist der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag. Herr Lippmann, der sächsische Innenminister sagt, mit diesen Festnahmen ist uns ein, Zitat, entscheidender Schlag gelungen gegen den Rechtsextremismus. Sehen Sie es auch so?
Natürlich ist es ein entscheidender Schlag, wenn es uns gelingt, eine Terrorgruppe auszuheben. Allerdings muss man darauf gucken, dass im Vorfeld offensichtlich einiges schiefgelaufen ist, wenn sich schon wieder in Sachsen eine Terrorgruppe bilden konnte. Es war nicht nur der NSU, wir hatten die Terrorgruppe Freital bereits in Sachsen, die dann auch von Seiten des Generalbundesanwalts zerschlagen wurde. Und nun die Terrorgruppe in Chemnitz. Da reicht es mir nicht, am Ende immer zu sagen, das war jetzt ein Ermittlungserfolg. Wir müssen was tun, dass solche Gruppen gar nicht erst entstehen.
Andreas Speit, was weiß man denn über die Festgenommenen, über diese Gruppe Revolution Chemnitz? Wie wichtig sind die in der Szene?
Ja, das sind wirklich Szenegrößen. Sie kommen schon seit etlichen Jahren aus diesem Milieu. Einzelne, die uns ja nun auch namentlich bekannt sind, da können wir auch sagen, die kommen auch aus verbotenen Gruppen. Und da sieht man eben auch, dass es wirklich ein knallharter, radikalisierter Personenkreis gewesen ist, der seit Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv ist.
Aber bisher nicht festzusetzen war?
Na, das stimmt nicht ganz. Ein Teil des Personals, was dort ja schon in Haft gekommen ist, hat ja schon sozusagen strafrechtliche Erfahrung gemacht, weil sie beim Sturm 34 beispielsweise dabei gewesen sind. Und man muss sagen, das ist leider auch ein Phänomen, was in den Sicherheitsstrukturen jetzt vielleicht mehr wahrgenommen wird. Aber wir erleben gerade in Ostdeutschland eine Vermischung der verschiedenen Milieus. Wir reden von Mischszenen zwischen Mitgliedern von freien Kameradschaften bis eben Anhängern verschiedener rechtsextremer Hooligan-Gruppen.
Gerwald Herter, was genau war denn eigentlich geplant für diesen 3. Oktober? Das ist doch eigentlich bisher noch nicht so richtig bekannt geworden.
Nein, das ist nicht bekannt geworden. Und man muss auch, wenn es um die vermeintliche Professionalität dieser Gruppe sein, ein wenig skeptisch bleiben. Es gibt Presseberichte, es ist ja einiges geleakt worden an Chatprotokollen, dass man da eine halbautomatische Waffe, also eine Maschinenpistole, sich besorgen wollte für 600 €, Geldübergabe nur in bar. Schon, dass diese Kommunikation mutmaßlich über Messenger-Dienste erfolgte, zeigt, dass man da nicht absolut professionell vorgegangen ist. Man kann auch den Eindruck haben, dass diese wirklich sehr gefährlichen Rechtsextremen da in einer Hierarchie aufsteigen wollten, dass sie sich aber auch irgendwo in einen Rausch reingechattet haben. Also ob die Gefahr des Umsturzes wirklich bestand, das muss man in Frage stellen. Wichtig ist aber, dass der Generalbundesanwalt hier tätig geworden ist, dass man Rechtsterrorismus als Rechtsterrorismus, das war lange in Deutschland nicht so, endlich wahrnimmt. Und das ist ein Signal, glaube ich, jetzt der Justiz. Und Signale der Politik folgen. Da müssen wir aber auch sehr genau beobachten, ob es da eine vermeintliche Wende gibt. Es gibt Eingeständnisse auch des sächsischen Ministerpräsidenten. Sein Bundesland sei noch nicht so gut aufgestellt gegen Rechtsextremismus, wie man das wünsche. Wichtig ist, dass wirklich Rechtsterrorismus auch ernst genommen wird.
Herr Lippmann, aber deswegen habe ich am Anfang gefragt, ob Sie diese Einschätzung teilen, dass das ein großartiger Erfolg ist. Was wäre denn am Ende, wenn man diese halbautomatischen Waffen, von denen da die Rede war, vielleicht gar nicht findet oder wenn man nicht mehr findet als diese Messenger-Mitschnitte, die es gab?
Naja, wir müssen, glaube ich, schauen, dass man jetzt sehr, sehr gut ausermittelt, was dort eigentlich geplant war, weil man muss auch dann die Konsequenzen ziehen. Ich glaube, es war jetzt auch von Seiten des Generalbundesanwalts ein klares Signal, hier möglichst schnell einzugreifen. Wir haben in Sachsen das mit der Terrorgruppe Freital eben genau anders erlebt. Da wurden über Monate hinweg zugeschaut, wie es eine Radikalisierung gab, wie schwerste Straftaten begangen wurden in Freital, am Ende bis hin zu einem versuchten Mord. Und erst spät ist dann der Generalbundesanwalt auch wahrscheinlich aus politischen Gründen dann eingeschritten. Und ich glaube, eine Erneuerung dieses Vorwurfs auch, dass man zu spät agiert, wollte man vermeiden und ist hier wahrscheinlich auch relativ zügig eingeschritten, zumal sich ja erst in den letzten Wochen dann auch verdeutlicht hatte, dass man dieser ja teilweise schon mal habhaft geworden ist, als man diese Bürgerwehr festgesetzt hat. Und ich glaube, dann ging es relativ schnell.
Bürgerwehr, muss sagen, es gab ja diese erste Tat 14. September am Schlossteich in Chemnitz, als diese Gruppe als ja, Bürgerwehr in Anführungszeichen aufgetreten ist, hat ausländisch aussehende Menschen angegriffen, einen auch verletzt. Seitdem sitzt ja auch der mutmaßliche Anführer Christian K. in Untersuchungshaft. Andreas Speit, wie kann man denn unterscheiden? Gerwart Hertha hat die Frage der Professionalität oder die Professionalität mal etwas in Frage gestellt. Wie unterscheidet man denn da zwischen Leuten, die so ein bisschen dumm vor sich hinschwätzen und dem bitteren Ernst? Also wirklich, wie kann man jemandem nachweisen, dass er den demokratischen Rechtsstaat überwinden wollte und nicht nur dahergeredet hat?
Ja, da möchte ich ein bisschen vorsichtig sein mit der Bewertung, weil wir natürlich nicht die Erkenntnisse zurzeit vorliegen haben, wie es die Bundesanwaltschaft hat. Da kommt es dann schon auf die Wortwahl an, da kommt es auf den Tonfall an, da kommt es auch darauf an, ob vielleicht bestimmte Sachen nicht so eindeutig formuliert worden sind, aber in einem Szenejargon vielleicht verfasst worden ist, wo man in der Szene dann wusste, aha, okay, das ist damit gemeint. Darum ist es wirklich sehr schwer einzuschätzen, ob das eben nur, sag ich mal, Maulheldentum von rechtsradikalen Männern ist, die sich männlich aufbauschen, radikalisieren in der Sprache, in Rausschreiben, vielleicht auch betrunkener Weise irgendwelche Messengers verschickt haben oder eben doch ein anderes Personal, was gezielt organisiert sozusagen diese Kommunikation genutzt hat. Da haben wir meines Erachtens noch zu wenig Erkenntnisse genau vorliegen. Aber ich glaube, es ist schon ein gutes Indiz dafür, dass eben so schnell eingegriffen worden ist, dass man da schon den Eindruck gehabt haben muss, Moment mal, wir wollen lieber nicht länger warten. Und das sollte man nicht ignorieren. Wenn der Generalbundesanwalt dort so dazwischen geht, hat das, denke ich, auch bestimmte Gründe. Und ich glaube, in dem Zusammenhang eben auch gerade wegen den Übergriffen, die sich schon vorher begangen haben, dass hier tatsächlich man gedacht hatte, das sind nicht nur Leute, die so ein bisschen daherreden, sondern die haben ja eben auch schon Straftaten teilweise verübt. Und da ist man deshalb, glaube ich, sehr schnell da reingegangen.
Ja, und man muss auch dazu sagen, es kann sein, dass dem Generalbundesanwalt auch Informationen über Zielpersonen vorliegen, also die man dann angreifen wollte, auf die man Anschläge verüben wollte, von denen wir nichts wissen.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass es ein konkretes Datum wohl gab. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass man vor dem Datum zuschlagen sollte. Also ich vermute auch, dass es diese Kombination aus der Erkenntnis war, dass man gesehen hat, dass die Straftaten begehen, auch vor Körperverletzungen nicht zurückschrecken, dass man dann diese Chatprotokolle hatte und wusste, es ist nicht mehr lange Zeit, jetzt hier auch zuzuschlagen und damit auch ein Signal auch in die Szene reinzusetzen. Das sollte man auch nicht unterschätzen, diese klare Botschaft, wir haben euch auf dem Schirm, die dient auch dazu, andere Leute jetzt von Nachahmungstaten abzuhalten.
Es gibt immer wieder die Frage, warum immer wieder Chemnitz? Kommen wir mal zu dieser Frage, Volker Lippmann. Sie sind aus Sachsen, Sie kommen nun aus Dresden. Warum immer wieder Sachsen? Es war der NSU-Trio war in Chemnitz zwischen 1998 bis 2000. Es gab die nationalen Sozialisten Chemnitz, die sind 2014 verboten worden. Es gab ein Neonazi-Label in Chemnitz. Die haben ein schreckliches Lied produziert, Dönerkiller-Song hieß das. Und es gibt einen Vorwurf, beispielsweise hat der Politikwissenschaftler Hajo Funke gesagt, Chemnitz ist seit der Wiedervereinbarung Sammelbecken der rechtsextremen Szene. Dort sei ein etabliertes neonazistisches Netzwerk bis heute zu finden. Also warum Chemnitz?
Es gibt diese starke Vernetzung der Szene rund um Chemnitz. Es gibt nach wie vor eine sehr, sehr starke Vernetzung von Neonazis in Sachsen. Die ganzen alten Kameradschaftsstrukturen, die waren nie wirklich tot. Die sind teilweise unter anderen Namen, unter dem Deckmantel weitergelaufen. Es gibt gute Netzwerke und gute Kontakte in der rechten Szene in Sachsen. Das alleine ist, glaube ich, kein sächsisches Problem. Gerade das sächsische Problem ist, dass man das Ganze in den letzten Jahren verharmlost hat und dass man immer wieder alles daran gesetzt hat, da nicht offen drüber reden zu wollen, weil das ein schlechtes Licht auf das Bundesland geworfen hätte und weil das natürlich auch gezeigt hatte, dass die Sicherheitsbehörden nicht gut arbeiten. Und deswegen hat man das immer banalisiert und stellt jetzt fest, wie stark diese Szene wirklich ist, dass sie innerhalb von ja, Stunden in der Lage ist, auch über die sozialen Netzwerke massive Strukturen zu mobilisieren, mit denen man dann auch polizeilich überfordert ist. Wir haben momentan die Situation in Sachsen wieder vor Augen geführt bekommen, dass so eine Kombination aus jahrelanger Bagatellisierung und Verharmlosung des Problems dann noch sich viel, viel stärker ausprägt, wenn man dann auch gar nicht mehr tatsächlich in der Lage ist, als Rechtsstaat einzugreifen, wenn es wirklich zu spät ist, weil wir zu wenig Polizei haben, die zu spät mit zu wenig Kräften vor Ort ist. Und genau das haben wir jetzt in Chemnitz erlebt, wie wir es allerdings, und das muss man auch dazu sagen, vor ziemlich genau 3 Jahren schon mal in Heidenau und Freital erlebt haben. So, und soweit ist das auch nichts Neues.
Herr Speit, ja, warum Sachsen, warum Chemnitz?
Ja, es sind ja eben schon einige Punkte benannt worden, denen ich vollkommen zustimmen möchte. Und ich würde vielleicht nur noch ergänzen wollen, dass es natürlich auch in die Szene massiv hineingewirkt hat, wie mit ihr umgegangen worden ist. Auch in der Form, dass es eigentlich mit den Verfahren und den Verhalten der Sicherheitskräfte und der Justiz eigentlich auch immer ein negatives Signal in die andere Richtung gegeben hat, nämlich eine Entsolidarisierung mit den Betroffenen rechter Gewalt. Und das heißt eigentlich, um es mal wirklich brutal zu sagen, man gibt die Opfer, die sozusagen die rechte Szene selbst auswählt, damit nochmal preis. Und das ist ein Grund, wo wir mittlerweile annehmen, dass gerade in Ostdeutschland diese Erfahrung der rechten Szene seit Anfang der 90er Jahre als Narrativ weitererzählt wird. Wir können es machen, wir können es wagen und die Konsequenzen für uns sind gering. Und man merkt es ja auch tatsächlich, dass man da auch sehr vorsichtig sein sollte mit der Pauschalisierung. Wir kennen das auch in Teilen Westdeutschlands. Das ist aber tatsächlich dann anders justiziabel eingefangen worden oder von der Polizei anders eingefangen worden. Und dadurch hat es, glaube ich, nicht diese lange Tradition dieses, ja, einerseits weggucken und entsolidarisieren.
Also über NRW, über Dortmund zum Beispiel, wo vielleicht solche Gemengelagen auch vorhanden sind, können wir gleich noch sprechen. Aber Gerwald Herrscher, wenn Sie auch sagen, gab da ein Nichthandeln des Staates sozusagen als Freibrief empfunden von der rechten Szene?
Nicht durchgehend, das muss man, glaube ich, einräumen. Also es gab durchaus immer wieder Ansätze, auch in Dresden gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Aber es gibt leider auch die Tendenz von zumindest einigen Politikern und auch einigen in der CDU, das muss man auch sagen, sich ja gegen die Behauptung zu wenden, Rechtsextremismus sei da besonders ausgeprägt und man müsse da entschieden vorgehen. Ich sehe jetzt die Gefahr, ich bin kein Sachse, ich bin Westdeutscher, dass man aber sich zu sehr auf Sachsen konzentriert, sozusagen in der öffentlichen Diskussion, und darüber vergisst, dass es im ganzen Bundesgebiet Rechtsextremismus gibt und auch Rechtsterrorismus in einigen Teilen jedenfalls möglich ist. Was ich als positiv erkenne, ist, dass die sächsische Landesregierung sich dahingehend aufgestellt hat, dass es also so eine Art Extremismusabwehrzentrum gibt seit 2016. Das richtet sich nicht nur gegen Rechts, sondern auch gegen Islamismus. Und der sächsische Innenminister hat am Montag, wenn ich es richtig noch im Ohr habe, angekündigt, dass es eine Taskforce geben soll, die da angebunden ist, die 24-Stunden-Bereitschaft hat und also einschreiten kann im Bundesland Sachsen. Das hört sich positiv an. Man kann natürlich auch sagen, diese Verstärkung der örtlichen Polizeikräfte ist offenbar notwendig geworden und das ist kein gutes Zeichen.
Also, jetzt möchte ich aber trotzdem noch bei der Frage bleiben, Herr Lippmann. Ja, es gibt Rechtsextremismus auch in anderen Teilen der Bundesrepublik, auch in westdeutschen Teilen der Bundesrepublik. Würden Sie trotzdem einen Unterschied sehen, einen qualitativen Unterschied jetzt gerade, was Sachsen angeht?
Ja, den würde ich schon sehen. Also gerade in der Ausprägung der letzten Jahre ist es ja nun evident geworden. Die Terrorgruppe Freital hat sich vor unseren Augen gezeigt, Sachsen war Rückzugsort des NSU und jetzt die Ereignisse in Chemnitz. Das ist nun mal in Sachsen passiert und von daher scheint es da Strukturen zu geben und begünstigende Bedingungen, die genau dazu führen, dass wir in Sachsen da ein verstärktes Problem haben. Und ich glaube, im Wesentlichen ist es diese jahrelange Verharmlosung, auch die Fähigkeit in Sachsen, in Anführungsstrichen, immer wieder zivilgesellschaftliche Strukturen kaputt zu machen, die auch gegen Nazis eingestanden sind. Also dass die Bürgerinnen und Bürger da selbst auf der Straße stehen und auch dann ein Signal setzen, gerade auch gegen die rechtsextremen Demonstrationen, die man vollkommen unterschätzt in diesem Bundesland, das fehlt. Und wir erleben jetzt beispielsweise gerade wieder, dass es eine große Bedeutung hat, dass aus diesen rechtsextremen Demonstrationsgeschehen eine Radikalisierung entsteht. Das unterschätzt man in Sachsen vollkommen, wenn man dort am ersten Tag polizeilich überfordert ist von der Mobilisierung, dass man dann am zweiten Tag nicht nochmal überfordert sein darf, weil dann ist das ein Erfolgserlebnis für die rechte Szene. Dann radikalisiert man sich dort, dann verabredet man sich möglicherweise auch zu schweren Straftaten. Und da sind wir in den letzten Jahren enorm schlecht in Sachsen gewesen, dort rechtzeitig gegen vorzugehen. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, warum wir jetzt vor diesem Problem stehen und die nächste Terrorgruppe auf sächsischem Boden erlebt haben.
Aber ist es nur Überforderung oder vielleicht ja auch sowas wie Sympathie? Diese Frage hat doch der stellvertretende Ministerpräsident von Sachsen sich mal selber gestellt, öffentlich in einem Zeitinterview war das, ob die Sympathien für AfD und Pegida innerhalb der sächsischen Polizei vielleicht besonders groß sind, denn dann würde sich ja die Frage beantworten, warum die Sicherheitskräfte da nicht entsprechend die Gegenseite unterstützen.
Also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit der Formulierung. Natürlich ist die Polizei und die Sicherheitsstrukturen eine Widerspiegelung der Mitte der Gesellschaft. Und gleichzeitig ist sie aber eben auch etwas mehr, weil diese Struktur natürlich auch ein bestimmtes Profil an Menschen sozusagen anzieht. Und dementsprechend sind dort autoritäre Muster beispielsweise stärker vertreten und andere rechte Ressentiments sind dort auch wahrscheinlich stärker vertreten, weil eben dort ein bestimmter Charakter ja auch sozusagen gewünscht ist. Das hängt mit der Befehlskette ab, es hängt auch von den Hierarchien ab, von den autoritären Denkmustern da drin. Aber gleichzeitig muss man dann aber auch sagen, das ist auch kein ostdeutsches Phänomen. Wir wissen auch, wenn wir uns einfach mal die Abgeordneten der AfD angucken, wo die herkommen, da erleben wir viel Personal genau aus diesem Milieu und wir wissen das auch von den Wählerinnen und Wählern. Also auch das ist wieder zu verkürzt zu sagen, es ist nur ostdeutsch typisch, aber es gibt, glaube ich, diese unglückliche Kombination von Mischszenen, die lange nicht als Mischszenen wahrgenommen worden sind, gleichzeitig eben auch Verfahren, die nicht so konsequent durchgeführt worden sind, wie sie hätten durchgeführt werden müssen. Und dann eben auch ein bisschen diese Kultur, die ich meinte, der Entsolidarisierung und eben die Kultur des Wegschauens. Und das kulminiert in Sachsen anscheinend viel stärker als in anderen Bundesländern. Das muss man leider konstatieren.
Und ich will da noch anknüpfen an diese Entsolidarisierung. Und das ist ja auch ein weiterer Ausfluss einer Bagatellisierung, wenn sich ein Ministerpräsident hinstellt und zu Chemnitz erzählt, dass es keine Hetzjagd und keinen rechten Mob gegeben hat, den es augenscheinlich gab. Anders kann ich es nicht bezeichnen, wenn dunkel vermummte Gestalten ein jüdisches Restaurant angreifen und den Wirt verletzen. Dann zeigt das, dass es dort den inhärenten Wunsch gibt, das zu bagatellisieren. Das führt dann bei den Neonazis auch dazu, dass man sich denkt, ach gut, wir sind doch eigentlich im Recht. Es ist, wenn das keine Hetzjagd war, dann ist das ja offensichtlich legitim, was wir gemacht haben. Und dann fühlt man sich genau darin bestärkt, das beim nächsten Mal zu wiederholen, möglicherweise dann auch mit schwereren Taten, möglicherweise dann, indem man, wie bei der Bürgerwehr, dann Leute festsetzt, dann auch Gewalt ausübt. Und diese permanente Bagatellisierung, dass es an einer Haltung fehlt, auch die Probleme in diesem Land klar zu artikulieren. Das empfinde ich derzeit als was spezifisch Sächsisches. Auch ein Innenminister, der behauptet, man hatte in Chemnitz an dem 26. und 27. August die Lage im Griff. Das grenzt an Realitätsverweigerung, wenn in der kompletten deutschen Öffentlichkeit die Videos sich angeschaut werden und der sächsische Innenminister sagt, wir waren mit ausreichend Polizeikräften da, wir hatten die Lage im Griff. Das war nicht so. Und genau das ist so der Nährboden, in dem dann diese Radikalisierung der Rechten voranschreitet und wo dann auch diese Selbstradikalisierung mitunter dazu führen kann, dass man viel, viel Schlimmeres plant.
Wobei man sagen muss, dass der Bundesinnenminister Gerwald Hertha ja auch gesagt hat, das seien unschöne Geschehnisse in Chemnitz gewesen. Das ist ja auch etwas bagatellisierend.
Es gab da auch noch einen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz,
der
die Lage offenbar nicht richtig eingeschätzt hat. Und wenn man Präsident einer solchen Behörde ist, ist es nicht gut, weil es auf die Kompetenz schließen lässt der Behörde, wenn man sich da nicht rückversichert.
Das ist, glaube ich, auch inzwischen reichlich deutlich geworden, dass diese Reaktion nicht gut war. Aber was ich immer noch nicht verstehe, ist eigentlich die Beweggründe, um so etwas verschleiern zu wollen, um es nicht deutlich aussprechen zu wollen, ist mir bisher noch gar nicht so richtig klar geworden. Warum? Was ist eigentlich das Bedürfnis? Was ist der Nutzen davon, das nicht deutlich anzusprechen, was da passiert ist, Gerwald Hertha?
Politiker wollen Erfolge haben. Und wenn etwas aus dem Ruder läuft, dann ist es ein Misserfolg. Das ist die ganz einfache Erklärung, die es gibt. Ich war auch überrascht, dass der Bundesinnenminister Seehofer jetzt dann auch Anfang der Woche erklärte, er habe schon immer vor der anhaltenden Terrorgefahr in Deutschland gewarnt, und zwar egal welcher Couleur. Ich habe das bisher so verstanden, dass es eher um islamistischen Terrorismus gegangen ist. Allerdings, das muss man der Bundespolitik zugestehen. Es gibt da mittlerweile eine andere Linie. Seehofer hat sich eben dazu geäußert. Auch das ist nicht selbstverständlich. Bundesanwaltschaft ermittelt. Die Bundesjustizministerin sagt, erst durch den NSU sei das Bewusstsein für Rechtsterrorismus auch in Deutschland gewachsen, sinngemäß. Ich glaube, das sind schon mal wichtige Schritte, sodass sich das eine oder andere Bundesland, ob im Osten oder Westen, da auch nicht mehr ganz alleine fühlen muss.
Aber das ist ja genau das Erschreckende an diesem Fall Maaßen eigentlich gewesen, wenn ich das nur mal kurz sagen darf. Gerade jetzt sehen wir Generalbundesanwaltschaft ermittelt. Da muss man sich doch wirklich fragen, was hat das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht gesehen oder nicht thematisiert? Und ich weiß nicht, was beides schlimmer ist von beiden. Ja, also das ist ja dramatisch, dass eigentlich von der obersten Sicherheitsstruktur sozusagen ein Zeichen gesetzt worden ist, das mehrere Tage später dann eigentlich eingefangen wird.
Lassen Sie uns darüber reden, wie dramatisch die Situation gerade ist, nicht nur in Sachsen und nicht nur in Chemnitz, sondern überhaupt in Deutschland. Terror von rechts, Gefahr erkannt, heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Andreas Speit, Journalist und Autor von Büchern zum Thema Rechtsextremismus, mit Gerwald Hertha, unser Sicherheitsexperte hier im Deutschlandfunk, und mit Valentin Lippmann, Landtagsabgeordneter der Grünen in Sachsen und auch innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ja, wir haben gerade über die dramatische Situation gesprochen. Der Bundesanwalt hat diese Anklage übernommen. Das heißt, er sieht den demokratischen Rechtsstaat bedroht. Herr Lippmann, wie akut, würden Sie denn sagen, ist die Situation?
Man muss vorsichtig sein, nicht in Alarmismus zu verfallen. Bloß weil die Generalbundesanwaltschaft das jetzt übernommen hat. Sie ist dafür zuständig in dem Moment, wo sie eine rechtsterroristische Vereinigung auf deutschem Boden vermutet. Das ist einfach die Rechtslage, dass sie dann auch das entsprechende Verfahren an sich ziehen muss. Gleichwohl ist das natürlich eine besorgniserregende Situation, in der wir sind, dass wir die dritte Terrorgruppe von Nazis innerhalb von faktisch 2,5 Jahren jetzt erlebt haben. Und das zeigt, dass insbesondere die Hemmung fallen, auch mit massiver Gewalt politische Ziele durchsetzen zu wollen, dass in der rechten Szene es offensichtlich die Überzeugung gibt, dass man hier Tatsache einen Umsturz oder zumindest die körperliche Beeinträchtigung einer erheblichen Zahl von Menschen durchsetzen will. Und da braucht es natürlich entschiedenes Agieren auch der Sicherheitsbehörden und der Politik dagegen, dass sich das nicht weiter verfestigt. Das ist Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Stimmungslage, die wir gerade in diesem Land haben, dass generell die Schranken fallen und dass sich alles radikalisiert und damit werden dann auch aus denjenigen, die bisher nur Worte geäußert haben, Hass. Aus dem Hass werden mitunter dann Straftaten und aus den Straftaten unter Umständen dann, wie wir es jetzt im konkreten Fall gesehen haben, auch terroristische Vereinigungen. Und da muss man entschieden am Anfang der Kette eingreifen, um das zu verhindern.
Aber dieses entschiedene Eingreifen, härteres Vorgehen, haben gerade in Meinungsumfragen 2/3 der Deutschen auch ganz ausdrücklich gefordert. Also gar nicht so im Gefühl, ach, lass die mal machen, sind doch nur kleine Jungs, sondern wirklich klar zu sagen, hier brauchen wir ein entschiedenes Vorgehen. Andreas Spalt, der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, hat gerade in der FAZ gesagt, es gibt jetzt in der Szene gerade jetzt eine steigende Gewaltbereitschaft, hohe Kampfsportaffinität, sagt er, Schießtrainings sind zu beobachten. Was passiert da gerade in diesem Milieu?
Ja, wir erleben wirklich die Radikalisierung und diese Radikalisierung hat wirklich einen direkten Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Debatte über Geflüchtete in der Bundesrepublik. Da können wir wirklich auch nicht drum herum reden. Es gibt diese diskursiven Verschiebungen und die machen sich eben dann auch auf der Straße bemerkbar. Ich habe das ja live in Chemnitz erlebt beispielsweise, wenn Sie dort die Sprüche gehört haben und mit welcher angestauter Wut, mit welchem Hass dort aufgetreten worden ist. Und gleichzeitig sehen Sie dort Teile der neuen Rechten, die im rechtsextremen Hooligan stehen. Dann merken Sie auch, das intellektuelle Milieu der rechten Szene ist dann auf einmal gar nicht mehr so weit weg von dem militanten Milieu dieser Szene. Und das befeuert sich gegenseitig. Und gleichzeitig haben wir eben die Effekte in der Mitte der Gesellschaft. Studien belegen ja seit Jahren schon, dass die rechten Ressentiments langsam, aber stetig zugenommen haben. Circa 30% haben eine populistische Einstellung in der Bundesrepublik von den Wählerinnen und Wählern in der Bundesrepublik. Hat ja gerade eine Bertelsmann-Studie wieder festgelegt. Und ich denke, da können wir nicht so tun, als ob das nichts miteinander zu tun hat. Im Gegenteil.
Habt die Studie auch gelesen? 30,4% rechtspopulistische Einstellung, Bertelsmann-Studie. Gleichzeitig habe ich das Eurobarometer-Umfrage 2018 gelesen. Da heißt es, das Reservoir an Rechtsextremisten ist kleiner geworden seit 2015. Vertrauen in Regierung, Justiz und auch den Journalisten sei größer geworden in den letzten 3 Jahren. Gerwald Herter, wo sehen Sie denn da? Also warum gibt es so unterschiedliche Aussagen in diesen Zahlen schon, so widersprüchliche?
Ja, es ist vieles im Fluss und bei Zahlen, genauso wie bei Ermittlungen, hat man eben Ermessensspielräume. Ich sage es nochmal, ich halte es für wichtig, dass man auch wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vorgeht. Es gab in der Vergangenheit sehr viele Vereine, die verboten worden sind, gegen die wurde ermittelt. Die nannten sich zum Beispiel dann auch selber Terror-Crew. Aber man hat hier nicht wegen Terrorismus ermittelt. Und da gibt es Ermessensspielräume und da kommt es dann auf die unterstellte Gefährlichkeit einer Gruppe an. Und dass man hier hart durchgreift, ist ganz wichtig. Aber Sie waren bei den Gründen. Ich glaube, es gibt allgemein in der Gesellschaft eine etwas stärkere Neigung zur Gewalt. Wenn man junge Leute betrachtet, da gibt es ganz viele, die Kampfsport machen. Wenn man mit der Polizei redet, egal ob im Osten oder im Westen, dann sagen viele, die Bereitschaft, ein Messer zu ziehen oder eine abgeschlagene Flasche zu nehmen oder so, das hat einfach zugenommen. Es gibt nicht viel mehr Auseinandersetzungen, aber sie werden mit höherer Brutalität geführt und da kommt einiges zusammen. Ich wäre etwas vorsichtig, von der allgemeinen Stimmung in der Gesellschaft dann sozusagen auf die Entstehung von Terrorismus zu schließen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man sich schon in der Bürgerwehr zusammenschließt, dann ist es nicht mehr so weit zu proaktiven Aktionen. Genau. Die Brücke ist nicht mehr sehr groß, die man da braucht.
Wie geht der Weg, Herr Lippmann, von einer Demonstration beispielsweise, Unmutsäußerung, Kundgebung, ja, bis zu so einer Planung?
Wir erleben quasi eins zu eins das so ein bisschen, wie wir es schon in Sachsen bei der Terrorgruppe Freital im Zusammenhalt Heidenau erlebt haben. Also diese Demonstrationen sind enorm wichtig für die rechte Szene, weil sie einen Kulminationspunkt schaffen. Da kommen unterschiedliche Leute zusammen, man trifft sich, man verabredet sich mitunter dann auch, um weitere Taten zu begehen. Und dann beginnt, getrieben von der gesellschaftlichen Stimmung, ich neige wirklich dazu, das nicht zu unterschätzen, dass man im Recht eigentlich ist, dass man doch nur den in Anführungsstrichen gesunden Willen der Bevölkerung jetzt endlich mal durchsetzt gegen die Sicherheitsbehörden, die ja nichts tun. Dann entsteht so eine Selbstermächtigung, und diese Selbstermächtigung ist in der rechten Szene meistens damit einhergehend, dass man selbst das staatliche Gewaltmonopol in Anführungsstrichen in die Hand nehmen will und selbst dann die Gewalt ausüben will. Und dann trifft man sich, will austesten, was geht. Und das haben wir hier in Chemnitz erlebt mit dieser Bürgerwehr, wo ja auch alle sagen, das war faktisch die Generalprobe, um zu gucken, was geht. Dann beginnt man die ersten Straftaten und dann gibt es immer eine weitere Radikalisierung. Also auch bei der Terrorgruppe Freital haben wir das gesehen. Das ging von eher kleineren Straftaten, einfachen Körperverletzungsdelikten, bis dann zu gezielten Angriffen und bis hin zum versuchten Mord. Und deswegen entstehen dann solche Zusammenhänge von den Leuten, die sich immer weiter radikalisieren, diese Straftaten auch immer härter begehen wollen. Und das ist dann genau der Zusammenhang, den wir jetzt von Seiten des Generalbundesanwalts als terroristische Vereinigung eingestuft bekommen haben.
Andreas Speit, ist dieser 1. September, das war dieser Schweigemarsch, sogenannte Schweigemarsch in Chemnitz, wo zum ersten Mal Pegida pro Chemnitz, Neonazis, aber auch mit AfD-Politikern durch die Stadt gezogen sind. Ist das sozusagen, kann man das als Fanal von Chemnitz bezeichnen, wie der Politikwissenschaftler nicht vorhin schon zitiert habe, Hajo Funke gesagt, er hat gesagt, es war jetzt dieses erste Mal, dass man sozusagen Arm in Arm sich gemeinsam da durch die Stadt bewegt hat?
Ja, man kann das zu Chemnitz sagen, aber ich möchte es trotzdem auch wieder ein bisschen einfangen und auch sagen, es gab es schon an anderen Orten in kleinerem Maße. Und auch nochmal dieser Aspekt der Radikalisierung, den finde ich sehr zentral. Und ich möchte ihn ganz plakativ auch mal im Westen kurz darlegen. Wir haben das in der Nähe von Hamburg in einem kleinen Ort erlebt, wo sich in einem guten kleinen Viertel Menschen so in Rage geredet haben, in Rage gebracht haben, weil dort 6 Geflüchtete untergebracht werden sollten. Das eskalierte letztlich darin, dass in dieser friedlichen, guten und situierten Gemeinde ein Hamburger Finanzbeamter losging und einen Brandsatz warf. Der ist wirklich vom Wutbürger zum Tatbürger geworden. Das ist so ein kleiner Weg. Und jetzt haben wir es ja gerade in Sachsen beispielsweise.
Ein weiter Weg.
Ja, ein weiter Weg, aber es ist quasi nur eine Person gewesen. Ja. Aber das ist genau dieser Effekt, den ich vorhin meinte. Darum wäre ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, wir können die Diskussion in der Mitte der Gesellschaft nicht ganz ignorieren dabei. Diese Umfragewerte, wie können wir die bewerten? Sie hatten andere Zahlen nochmal benannt. Das lag daran, dass dort nach Rechtsextremismus gefragt worden ist und tatsächlich Rechtspopulismus war die andere Studie. Und beides, das erleben wir mehr und mehr, auch europaweit, der Rechtspopulismus steigt und der Mensch mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild, das sinkt.
Mhm. Unsere Zeit ist gekommen. Ist das Gefühl, Gerwald Herter, was sich da gerade so breit macht, weil man das Gefühl hat, dass so etwas wie Rechtspopulismus sich ausbreitet in der Mitte der Gesellschaft? Jetzt können wir losschlagen.
Ja, aber man findet natürlich, Rechtsextreme finden auch, das muss man sagen, seit es digitale Medien gibt, auch immer mehr geistige Mitstreiter. Auch das ist ein sehr, sehr großer Effekt, den man nicht unterschätzen sollte. War man früher auf einem Dorf vielleicht noch vereinsamt, so kann man heute sich sicher fühlen, dass man viele Mitstreiter hat, die ähnlicher Meinung sind. Also das wird bestärkt. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist der Kontakt mit der Staatsmacht. Wenn man bei so einer Demonstration mit der Polizei aneinander gerät, dann fühlt man sich da eben doch ungerecht behandelt. Und dann bauen sich kleine Siege auf oder man ist körperlicher Gewalt ausgesetzt. Man fühlt sich dadurch bestärkt, dann weiterzumachen. Es gibt dann auch Märtyrer, also Leute, die im Gefängnis sitzen, verurteilt werden, die dann höhere Autorität haben in so einer Szene. Und so schaukelt sich das immer weiter auf. Und natürlich reicht es wirklich auch nicht alleine, von Seiten der Sicherheitsbehörden dagegen vorzugehen. Da ist in der Tat Zivilgesellschaft gefragt. Ich kenne mich in Sachsen nicht so weit aus. Ich denke aber, dass der Zusammenbruch von Institutionen nach der Wiedervereinigung, dass der da auch eine gewisse Rolle gespielt hat.
Herr Littmann, Sie haben ja vorhin auch davon gesprochen, wie schnell das ging mit der Mobilmachung sozusagen in dicken Anführungszeichen von dieser großen Demonstration in Chemnitz. Wie wichtig ist also die Rolle dieser sozialen Medien und wie gut werden die denn eigentlich inzwischen schon überwacht, kontrolliert?
Sie ist enorm wichtig geworden für die rechte Szene. Sie war es allerdings auch schon die ganze Zeit. Also immer zu glauben, dass sich Neonazis nur auf einem Dorffest verabredet haben oder so. Nein, die rechte Szene war schon immer gut in der Nutzung von neuen Medien. Schon in den 90er Jahren wurde das gerne mal übersehen, was es dort schon für Mobilisierungsmöglichkeiten gab. Und wir erleben aber vor allem, dass diese Anschlussfähigkeit auch der extremen Rechten, in Anführungsstrichen, also der wirklich gewaltbereiten Rechten, die dazu etwas aufrufen, bis in weite Teile der Bevölkerung vorhanden ist. In Chemnitz riefen eindeutig rechtsextreme Organisationen auf für eine Demo und es folgten tausende Menschen, denen ich nicht per se unterstellen will, dass sie rechtsradikal sind, die aber in dem Moment denen hinterhergelaufen sind. Auch bei diesem Trauermarsch waren sicherlich viele Menschen dabei, die sich dorthin gestellt haben, nicht weil sie ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, die aber das damit unterstützt haben und die da hinterhergelaufen sind und rechtsextreme Politik in diesem Land damit hoffähig gemacht haben. Und das ist auch ein Effekt, den wir in den sozialen Netzwerken immer stärker erleben. Diese Solidarisierung mit Dingen, wo man eigentlich im rechten Bereich gesagt früher, da dürfte jetzt jeder überzeugte Demokrat nicht mehr dabei sein. Davon muss er die Finger lassen. Nein, dann wird trotzdem der Like-Button gedrückt, das wird dann trotzdem retweetet, weil man der Überzeugung ist, die gesamtgesellschaftliche Stimmung ist jetzt so, dass ich meinem Unmut damit Ausdruck verleihen muss, dass ich jetzt hier auch harte rechtsextreme Positionen unterstütze.
Wir haben das wirklich in Chemnitz ja auch dort wahrnehmen dürfen. Wir haben auch gefragt, sagen Sie mal, sehen Sie denn nicht beispielsweise dort fast Nazi auf dem T-Shirt stehen? Und dann war der Kommentar, also hören Sie mal auf, wir sind keine Nazis und ich sowieso nicht. Und wenn man dann nachfragt und sagt, die Organisatoren gelten als rechtsextrem. Sie sehen ja eindeutig rechtsextreme Symbole, Codes, Modemarken. Das wird ignoriert. Und das ist wirklich ein Moment, wo ich auch ein wenig den Eindruck habe, das ist in Ostdeutschland anders als in Westdeutschland. Und gleichzeitig muss man auch sagen, wenn wir über die Motive reden und diese Radikalisierung, ist uns, glaube ich, manches Mal nicht so sehr bewusst, wie weit auch die ideologische Motivlage eine ganz große Rolle spielt. Sie fühlen sich zurzeit nicht nur aufgepusht von der gesellschaftlichen Entwicklung, sie fühlen sich im Endkampf. Sie glauben ernsthaft, dass die Eliten in Wirtschaft und Politik beispielsweise den sogenannten großen Austausch vorantreiben würden. Also daran arbeiten würden, die ureigene Bevölkerung auszutauschen. Das zieht sich durch alle rechten Gruppierungen und Bewegungen, die wir zurzeit haben. Und das ist auch ein ideologischer Kitt. Und gleichzeitig in dieser Logik zu sagen, jetzt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, wie es zum Beispiel bei der identitären Bewegung heißt, dann schaffen wir es nie mehr. Und das pusht natürlich auch nochmal.
Also geradezu ein Druck sozusagen, jetzt muss wirklich gehandelt
werden. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, geht das deutsche Volk verloren. Ist ihre Logik.
Und die Grundlage dafür, Gerwald Herrscher, ist natürlich auch ein Deutschlandbild, was nicht sich nach dem Pass orientiert, sondern sozusagen die viel zitierten Bio-Deutschen meint. Ist das auch etwas, was sich ausbreitet, dieses Gefühl, es gibt diesen, das kann man wieder sagen, es muss den Bio-Deutschen geben?
Ja, das wird man doch nochmal sagen dürfen, ist immer der Satz, der dann fällt. Und ja, das ist natürlich, das führt zu einem völkischen Bewusstsein sozusagen. Ich glaube, die Aufgabe der Politik ist, sich da abzugrenzen. Also ich kann durchaus verstehen, wenn Leute sagen, die AfD-Politiker, mit denen habe ich nichts am Hut, aber die Wähler sozusagen, die will ich nicht diskriminieren. Gut, das kann man noch sagen und das ist noch legitim, aber auf der anderen Seite muss man in seiner Programmatik versuchen, die AfD nicht zu imitieren, sondern sich stark von ihr abzugrenzen und andere Werte zu besetzen.
Genau. Kommen wir noch mal zu der Frage nach den Netzwerken. Valentin Lippmann, Sie haben, also ich hatte Sie ja vorhin gefragt, ob das denn wirklich ein so toll erfolgreicher Schlag gegen den Rechtsextremismus ist. Der Rechtsextremismus-Experte Volkmar Wölk sagt, die Regierung feiert jeden Schlag gegen die Szene immer als Erfolg, vergisst dann aber hinterher die Nachsorge, wie er sagt. Also diese Netzwerkstrukturen wirklich zu überwachen. Und wie kann es denn sein, dass jemand wie dieser Tom W. Beispielsweise erst das eine Netzwerk gründet, das wird dann verboten, dann taucht er im nächsten Netzwerk auf, wird da eben doch nicht genau hingeguckt oder wie müsste man hingucken?
Wir erleben gerade im Umgang mit dem Rechtsextremismus nicht nur in Sachsen immer so einen situativen Alarmismus. Es passiert was, dann schreitet möglicherweise wie im konkreten Fall der Generalbundesanwalt ein, dann gibt es mal ein kurzes Bewusstsein dafür, dass man was tun muss. Also ich kann übrigens dieser Taskforce, die da jetzt im LKA gegründet wird, nicht viel abgewinnen. Weil wenn man jetzt eine schnelle Eingreiftruppe bildet, dann frage ich mich ernsthaft, was wir in den letzten Jahren in Sachsen nicht gesehen haben, dass wir das erst jetzt gründen und ob wir bisher eine langsame Eingreiftruppe hatten. Also sind dann immer so diese typischen Reaktionen, wir machen jetzt mal schnell was, machen eine Taskforce, machen eine neue Sondereinheit. Und gerne wird vergessen, dass wir zum wirklich aktiven Vorgehen gegen rechte Strukturen ganz andere Grundlagen auch in der Polizei brauchen, dass wir uns strukturell ganz anders aufstellen müssen, dass vor Ort die Polizei viel, viel besser ausgestattet werden muss, die mitunter noch weiß, wo derjenige aktiv ist, was man im fernen LKA nicht unbedingt weiß. Und dass wir darüber hinaus vor allen Dingen auch wirksam Straftaten als solche erkennen. Das ist regelmäßig auch das Problem, das wir erleben, dass eindeutige rechtsextreme Straftaten gar nicht als solche gewertet werden und damit dann auch quasi die Augen zugemacht wird vor den Entwicklungen, die es damit untergibt.
Aber zum Beispiel Christian K., Anführer dieser Revolution Chemnitz, der soll, habe ich jedenfalls gelesen, die Internetseiten oder Internetauftritte von den nationalen Sozialisten Chemnitz koordiniert haben, die Internetseite, die Gruppe sowieso ist schon länger verboten, die Internetseite ist es auch schon seit 2 Jahren, ist verboten, aber offensichtlich wird sie ja dann auch noch weiter betrieben. Wie kann das sein, Herr Spalt?
Na, Sie haben es einfach mit hochgradig ideologisch motivierten Personen zu tun.
Aber wird da zu wenig eingegriffen? Gucken die Ermittler zu wenig ins Netz? Ganz platt gefragt.
Auch da würde ich wirklich vorsichtig sein. Wir wissen einfach auch, dass diese Szene sehr flexibel ist, sehr dynamisch ist und da auch wirklich man immer eigentlich im Nachgang ist, dass man immer sozusagen hinterherläuft. Man sollte vielleicht doch auch noch mal dran erinnern, dass bei vielen Ermittlungen, die mit viel Paukenschlag eingeleitet worden sind und auch mit viel PR, die dann gefolgt ist, wo man sagt, oh, jetzt hat der Staat zugeschlagen. Und wenn man dann mal guckt, was hinten rausgekommen ist, merkt man auch, das vergisst die Szene auch nicht. Dass da die Urteile zu gering waren, dass die Tatmotive, die politischen, komplett ausgeblendet worden sind. Einer der größten rechtsextremen Prozesse ist ja komplett gescheitert. Im Schatten des NSU hat kaum einer an ihn gedacht. Das ist durch Verfahrensproblematiken ist das letztlich ins Leere gelaufen. 26 Rechtsextreme waren angeklagt, einer kriminellen Vereinigung anzugehören. Und de facto ist juristisch nichts passiert. Und das merkt sich die Szene.
Ja eben, das könnte doch nach hinten losgehen. Deswegen meine Frage am Anfang. Wenn jetzt hier beispielsweise keine Waffen gefunden werden, könnte das nicht ähnlich negative Konsequenzen haben?
Also für Haftbefehle hat es immerhin gereicht. Ja. Und die haben Bestand bisher. Genau. Also Substanz scheint vorhanden zu sein. Wie lang denn die Haftstrafen sind, die am Ende stehen, ist eine andere Sache. Freisprüche könnte es auch geben. Ja. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, hier in der rechtsextremen Szene, gibt es eine sehr, sehr hohe Kontinuität. Und die Leute lassen sich davon nicht verschrecken. Die stehen schon auf der Liste, die sind schon unter Beobachtung und sind es auch gewohnt, rechtliche Auseinandersetzungen zu führen, jedenfalls zum Teil. Und das, was Herr Lippmann sagt, dass es immer mal wieder so aufploppt und dann alle alarmiert sind und dann aber keine Strukturen geschaffen werden, wo man dann tatsächlich Kontinuität gegen Kontinuität setzen kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn wir mal aus dem Tagesgeschäft rausgehen, auf Strukturen und dauerhafte Veränderungen sehen.
Genau, das war ja meine Frage. Wovon lassen Sie sich denn erschrecken?
Na, ich glaube tatsächlich, dass es manchmal auch der alltägliche Widerspruch ist, der fehlt. Wir schauen gerade sehr auf die Sicherheitsbehörden und Verwaltungen. Das ist völlig nachvollziehbar, dass wir da einen Schwerpunkt drauf legen. Aber wir wissen doch wirklich, dass gesamtgesellschaftlich der Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ein Problem ist. Und da kann eben auch nur gesamtgesellschaftlich letztlich versucht werden, wieder zurückgedrängt zu werden. Wir haben Studien seit den 80er Jahren, die belegen, dass es ein Potenzial von rechtsextremen und rechtspopulistischen Menschen in Deutschland gibt. Dass die heute so präsent sind, ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die man neu diskutieren muss. Was ist da geschehen, dass diese Entwicklung so sich beschleunigt hat, auch europaweit? Das darf man nicht ausblenden. Es ist, wie gesagt, kurz auf den Punkt gemacht, eben nicht nur ein Sicherheitsproblem.
Erlebt man.
Definitiv ist kein Sicherheitsproblem. Wenn die Sicherheitsbehörden kommen, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und wir diskutieren dann nur noch über die Symptombehandlung, die wir momentan letztendlich auch hier wieder vollziehen mit dann schnellen Eingreiftruppen oder die Diskussion, was eigentlich der Verfassungsschutz wert ist, der wie in Sachsen regelmäßig erst dann eingreift, beziehungsweise erst dann was artikuliert, wenn es zu spät ist und für den immer nur die Feststellung gilt, dass er stets überrascht ist, wenn was passiert. Darüber reden wir dann, aber wir müssen über die grundsätzlichen davorliegenden Probleme reden, die man angehen muss. Und dazu gehört eben, dass man Rechten nicht die Hegemonie über den öffentlichen Raum geben darf beispielsweise. Dass genau deswegen es auch wichtig ist, ihnen diese Erfolge durch überstarke Demonstrationen auch dadurch zu nehmen, dass eben mehrere Tausend auf der anderen Seite stehen, die deutlich machen, A, nein, ihr seid hier nicht mehr, und die B, auch verhindern, dass man dort relativ unbehelligt durch eine Stadt ziehen kann. Man muss den Rechten den Raum nehmen, wo sie sich ausbreiten. Man muss ihnen permanent widersprechen. Wir haben in Sachsen gerade die Situation, dass wir zusätzlich zu diesem sehr, sehr starken, wirklich harten, gewaltbereiten Rechtsextremismus es einen zunehmenden Wiedereinfluss der rechten Strukturen gibt, die insbesondere im Bereich von sogenannten Zeitzeugenvorträgen operieren, also wo Leute kommen, die dann Wehrmachtsgeschichten oder SS-Geschichten erzählen, inklusive Frau Haverbeck, die nun ja einschlägig deswegen verurteilt wurde, und wo hunderte Leute zu diesen Veranstaltungen kommen und auch richtig Geld in die Szene fließt. Wir haben ein florierendes Konzertgeschehen der Neonazi-Szene in Sachsen, was massiv Geld in die Szene spült. Und genau da muss man ansetzen, dass man dort widerspricht, dass man auch vor Ort zivilgesellschaftlichen Widerstand organisiert gegen solche Veranstaltungen, um einfach immer wieder deutlich zu machen, es gibt hier keinen Ausbreitungsraum. Sonst wird man das Problem nie wirklich in den Griff kriegen.
Also, und in der Tat können da Sicherheitsbehörden nur in einem beschränkten Rahmen auch agieren. Diese Konzerte sind hochwirksam. Da werden Leute für Ideen angeworben, da werden Leute aufgepusht. Die Wirkung hält noch an nach solchen Konzerten. Und Sicherheitsbehörden können nur dann vorgehen, wenn gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Man kann Gesetze an der einen oder anderen Stelle nachschärfen, aber man kann keine Verbotsgesetze für alle möglichen Tatbestände erfinden, um die Szene so zu bekämpfen. Also da ist die Zivilgesellschaft gefordert, auch die Politik.
Genau. Vielleicht darf man daran erinnern, der NSU kommt genau aus diesem Milieu des Rechtsrocks. Ja. Und aus dieser Szene kam dann die weitere Radikalisierung und auch die Kampfschriften, wie man im Untergrund sich bewegen sollte, wie man überhaupt illegal sozusagen agieren sollte. Was mich ein bisschen mehr sorgt in dem Zusammenhang ist aber auch, dass wir auf der parlamentarischen Ebene tatsächlich auch von der AfD getragen, in einzelnen Bundesländern ganz massive, ja fast Kampagnen gegen zivilgesellschaftliche Vereine erleben, die damit sehr unter Druck gesetzt werden. Und das ist natürlich eine...
Zum Beispiel?
Ja, wir erleben das beispielsweise in Sachsen mal gerade mit Miteinander e.V., die massiv im Landtag von der AfD sozusagen mit parlamentarischen Mitteln angegangen werden. Das ist natürlich erstmal legitim, aber der Hintergrund ist natürlich, dass sie hier eine zivilgesellschaftliche Gruppe wirklich verunsichern wollen, verängstigen wollen und letztlich auch diskreditieren wollen. Und dann ist es schon entscheidend, wie verhalten sich die anderen Parteien. Und das ist nicht ganz so glücklich. Da stehen nicht alle so geschlossen dann hinter diesem zivilgesellschaftlichen Verein. Und ich glaube, das ist auch in Sachsen auch schon vorgekommen. Ja.
Herr Lippmann, denn das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Sie sagen, Flagge zeigen sozusagen aus seinem rechten Konzert. Wer soll sich da hintrauen?
Ja, vielleicht nicht auf dem Konzert, aber wir haben das ja beispielsweise in Ostritz erlebt, jetzt mit dem großen letzten, richtig großen Neonazi-Konzert in Sachsen. Es braucht dann vor Ort zumindest einen Anlaufpunkt, dass auch die Zivilgesellschaft dort vor Ort präsent ist und dass das auch dann geguckt wird, wie man dort ein Gegenbild auch zeichnet und auch deutlich macht für diejenigen, die dort jetzt nicht unbedingt die Harten sind, die gehen zu dem Konzert, aber quasi, dass man auch deutlich macht, dass es hier eine Grenze gibt und die man nicht überschreiten darf. Aber das, was Andreas Speit sagt, ist enorm wichtig. Das Problem haben wir auch in Sachsen immer wieder gehabt, also diese Kriminalisierung teilweise sogar von Zivilgesellschaft durch staatliche Strukturen. Bis heute hat da keiner verstanden, warum die Regelabfragen beim Verfassungsschutz gemacht wurden, wenn Vereine aus dem Programm Weltoffene Sachsen gefördert wurden. Da wurden die quasi erstmal gefragt, habt ihr über den Verein irgendwas vorliegen? Das ist ein Misstrauen in Zivilgesellschaft, was nicht unbedingt förderlich ist, dass sich mehr Menschen dort engagieren. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und das Zweite ist, was da auch immer wieder reinspielt, wo man sich dann auch nicht wundern braucht, ist diese Relativierung. Der Landtagspräsident in Sachsen hat am 3.10. in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit es wieder nur geschafft, sich vom Thema Rechtsextremismus zu distanzieren, indem immer gleichzeitig die Linie, wie schlimm der Linksextremismus in Sachsen sei und der Ausländerextremismus sei, gezogen hat. Diese permanente Gleichsetzung, wir haben auch Probleme mit linker Gewalt, keine Frage, aber diese permanente Gleichsetzung, dass diese Probleme alle gleich schlimm in Sachsen ausgeprägt seien, die führen zum einen dazu, dass die Zivilgesellschaft denkt, die sind alle nicht mehr ganz bei Trost, was die Artikulation der Problemlagen angeht, und die rechte Szene denkt, ja, uns hat ja keiner richtig auf dem Schirm. Mhm. Und das ist eine Frage von Haltung in Politik. Und sie können eine Zivilgesellschaft nicht formen von oben, aber sie können sie unterstützen durch begünstigende Rahmenbedingungen, und dazu gehört eine klare Haltung von denjenigen, die in diesem Land Verantwortung tragen, und die habe ich in Sachsen viel zu lange vermisst, und das ist auch ein Grund des Übels, was wir gerade erleben.
Gerhard Herter, was würden Sie denn sagen? Wie groß, weiß man das? Wie groß ist das ansprechbare Potenzial auf der rechten Seite?
Für wen?
Naja, für die rechte Seite. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie Musik die Menschen motiviert, da auf dieser Seite mitzumachen. Wie groß ist denn dieses Gefahrenpotenzial insgesamt in Deutschland?
Also ich habe keine Zahl vorliegen, aber in dem einen Punkt stimme ich Valentin Lippmann, auch Andreas Spalt, natürlich auf jeden Fall zu. Je salonfähiger das ist, ja, desto größer wird dieses Potenzial. Also eine allgemeine Stimmung, die hat durchaus ihre Auswirkungen. Und genau da, wo man dann diese Äußerungen, die rechtspopulistisch sind oder rechtsextrem, wo man dem nichts entgegensetzt, ja, wird es salonfähig. Das ist der Effekt, den wir haben. Ich denke, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg sozusagen in Deutschland ein Potenzial von zwischen 10% und 20% Menschen haben, die rechten Ideen zuneigen. Und das ist leider eine Konstante geblieben. Und heutzutage prägt sich das eben stärker aus.
Ja, ist eine Konstante. Das ist, was man immer liest, Herr Spalt. Ist also nicht gewachsen, dieses Potenzial? Ist einfach jetzt nur besser ansprechbar?
Naja, man muss vielleicht dann doch noch mal ein bisschen zurückgreifen. Wir haben eine Sinusstudie gehabt in den 80er Jahren. Und das war damals ein Schock in Westdeutschland, weil rausgekommen ist, oh, eben diese Zahlen, 10% bis 20% Menschen mit rechtsextremer, rechter Gesinnung sind da. Anscheinend hat man bis dahin geglaubt, nach 45 würden die einfach aussterben. Biologisch hat es sich nicht gelöst und tatsächlich muss man eben dann darüber diskutieren, welche gesellschaftlichen Bedingungen führen dazu, dass Menschen zu Rechtsextremisten werden, keiner wird so geboren, welche Bedingungen führen dazu, dass man rechtspopulistische Einstellungen mehr und mehr hegt. Und die Studien, die uns zurzeit am meisten sorgen, sind ja genau diejenigen, die belegen, dass in der Mitte die Erosion stattfindet. Dass eigentlich diejenigen, denen es eigentlich ganz gut geht, die sozial abgesichert sind, die gebildet sind, auf einmal auch anfangen, rechtspopulistische Formulierungen zu äußern, rechtspopulistische Ressentiments ausleben. Und Oskar Negt hat da schon vor 15 Jahren von einem Kältestrom in der Mitte der Gesellschaft gesprochen und hat das in Verbindung gebracht mit einer neoliberalistischen Wirtschaftspolitik, die eigentlich sozusagen in einer Kurzfassung jetzt benannt, ja, betont, jeder ist seines Glückes Schmiedes und alle haben die gleichen Chancen, aber eben nicht alle Menschen haben die gleichen Chancen. Und man hat die Schattenseiten des Neoliberalismus da auch, sage ich mal, sehr lange ausgeblendet. Genauso wie man die Schattenseiten der Wiedervereinigung auch ausgeblendet hat. Es sind eben nicht alle glücklich mitgekommen nach 89 und das wird bis heute in den Familien auch weiter erzählt. Das ist natürlich nicht mehr die Generation beispielsweise alleine der 89er, also der Wendel-Person, sondern deren Kinder und Jugendliche beispielsweise. Aber dieses Narrativ ist da ganz stark im Osten. Und ich befürchte, in Westdeutschland ist uns das gar nicht so bewusst oder westdeutsch geprägten Menschen ist das nicht so bewusst, wie tief dort die Verunsicherung und Irritation sind, die bis heute nachwirken. Viele sind nicht in der demokratischen Republik, wie wir sie kennen, angekommen.
Ja, Herr Spalter, aber dazu muss man dann auch sagen, eines meiner persönlichen Erlebnisse in den neuen Bundesländern, 1991 war das, Herr Lippmann, da sind Sie gerade geboren, wenn ich es richtig weiß.
Ja.
Ich habe mal eine Fernsehsendung gemacht zusammen mit anderen Leuten in Halle, also nicht in Sachsen, sondern Sachsen-Anhalt. Und damals gab es eine rechtsextreme Szene schon, 1991. Ja. Die hat es in der DDR auch gegeben und die hat natürlich nichts mit Neoliberalismus zu tun. Und wenn wir über Sachsen reden, neue Bundesländer reden, dann sollten wir das nicht unerwähnt lassen. Es gab in der DDR, das waren nicht Hunderttausende, aber es gab doch schon Rechtsextreme. Ich weiß noch, damals hat jemand an einer Diskussion dann teilgenommen, der war Staatssekretär in Brandenburg und der hatte schon zu DDR-Zeiten tatsächlich diese Aufgabe, sich dort um Rechtsextreme zu kümmern, auch wenn die in der Öffentlichkeit totgeschwiegen wurden. Vieles spielte sich in Fußballstadien ab. Vielleicht ist es auch ein Faktor, der dazu beiträgt, auch wenn das jetzt noch so lange her ist.
Den wollte ich gar nicht ignorieren. Ich wollte nur betonen, was hat den Aufschwung gebracht. Und ich möchte auch da nochmal einwerfen, dass wir da wirklich genau sein müssen. Schauen wir uns die Wahlergebnisse an. Wir waren alle geschockt, als an einem Wahltag in drei Bundesländern gewählt worden ist. Alle waren entsetzt. Oh, in Sachsen-Anhalt über 20% AfD. In Baden-Württemberg 15%. Der klassische Prozentfehler, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, alle gucken nach Sachsen, hätten wir uns mal Baden-Württemberg angeguckt, hätten
wir die absoluten Zahlen,
dann hätten wir gesehen, eigentlich hätten wir mal über Baden-Württemberg mehr reden müssen, wieso in diesem so gut sich selbst präsentierenden Land so viele Menschen wesentlich mehr als in Sachsen-Anhalt die AfD gewählt haben.
Ja, es gibt einen Populismusaufschwung und der ist nicht auf die neuen Bundesländer begrenzt, ganz klar.
Was heißt das jetzt für die Zukunft, Valentin Lippmann? Der Ministerpräsident Kretschmer sagt, wir werden den Kampf in Sachsen gewinnen. Was würden Sie sagen? Wie?
Ja, wenn wir den gewinnen wollen, dann müssen wir aber sehr, sehr stark in Sachsen mal umsteuern. Das heißt zum einen, dass wir die Relativierung und Bagatellisierung von Rechtsextremismus in Sachsen endlich mal beiseite legen und auch aufhören, immer dann gleichzeitig noch über alles andere zu reden, sondern sich auch klar von Seiten der Politik von Rechtsextremismus zu distanzieren. Das ist die Haltung, die es in diesem Land braucht. Da braucht man eine 180-Grad-Wende im Umgang mit Zivilgesellschaft. Der Ministerpräsident ruft jetzt in Sachsen in einer der schwersten Stunden nach der Zivilgesellschaft, jener Zivilgesellschaft, die über Jahre hinweg gescholten wurde, teilweise kriminalisiert wurde. Das haben die auch nicht vergessen. Entsprechend muss da jetzt eine 180-Grad-Wende erfolgen, wo man auch Kontrolle abgibt und eine Zivilgesellschaft auch machen lässt. Eine gute Zivilgesellschaft tut weh, die hinterfragt Sachen. Das passt nicht zum Staatsverständnis in Sachsen, erst recht nicht zum Staatsverständnis der CDU in Sachsen. Aber genau das braucht es jetzt, wenn man wirklich mal gesellschaftliche Beharrungskräfte braucht. Und als drittes müssen wir definitiv die Probleme bei den Sicherheitsbehörden lösen, die wir in Sachsen haben. Also ausreichend Polizei wieder zur Verfügung stellen, damit wir auch in der Lage sind, in Akutsituationen reagieren zu können. Aber wir müssen auch das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden wiederherstellen, weil wir haben ja noch ein ganz anderes Phänomen in Sachsen. Jede Woche kommt ein anderer bedauerlicher Einzelfall von Rechtsextremen in Polizeikreisen oder in Staatsdienst nach oben. Da glaubt auch keiner mehr daran, dass es Einzelfälle sind. Und dagegen muss man jetzt konsequent vorgehen mit einer anderen Einstellungspolitik, mit einer klaren demokratischen Bildung und mit mehr Haltung auch von Seiten der Polizeiführung.
Demokratische Bildung, Politikunterricht, Aufklärung, auch alles eingeworfen schon in die Diskussion. Andreas Speit, sehen Sie da Aufklärungsbedarf oder glauben Sie, dass es was nützt?
Ja, natürlich sehe ich Bedarf und es gibt natürlich auch Erfolge. Das ist natürlich leider ein bisschen bedingt, dass wir immer da hinschauen, wo es dann brennt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Es gibt aber tatsächlich ein großes Problem, wo wir das als Journalistinnen und Journalisten beobachten, dass aber in der Bildungsarbeit längst schon genau überlegt wird. Es gibt eine Lücke. Es gibt eine Lücke, wie und wann man eigentlich welche Menschen erreicht. Und wir wissen von den Wahlstudien beispielsweise, dass ältere Männer die AfD beispielsweise wählen und Rechtspopulismus eher ein Phänomen für ältere Menschen ist, also so ab 30, 40. Und genau die erreicht man eigentlich kaum durch Bildungsarbeit. Die müssen freiwillig kommen. Das heißt im Umkehrschluss, man muss sich eigentlich überlegen, wo erreichen wir die? Wo können wir mit denen ins Gespräch kommen? Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für zivilgesellschaftliche Vereine, für Sportvereine, Schützenvereine, freiwillige Feuerwehren, die dort, glaube ich, ganz wichtig auch gerade im ländlichen Raum sind, um dort im positiven Sinne Demokratie vorzuleben, Kritik auszuhalten, Spannungen auch zu ertragen, auch unterschiedliche Meinungen hinzunehmen. Aber da, glaube ich, sind wir noch ein bisschen weit weg und das nicht nur in Ostdeutschland.
Gerwald Herter, wo würden Sie ansetzen, um diesen Kampf zu gewinnen?
Überall gleichzeitig. Das, was Herr Lippmann, Herr Speit gesagt haben, das stimmt und das kostet Geld und es bedarf einer klaren politischen Haltung und es bedarf hoher Kontinuität, die man da an den Tag legen muss. Ich will aber nur eine Sache nennen, die ich für sehr positiv halte. Das sind Aussteigerprogramme. Die kosten sehr viel Geld, da brauchen Sie sehr engagierte Leute. Aber um Leute aus der Szene rauszuholen, sind diese Sachen unerlässlich und das ist nicht die einzige Maßnahme, die da entschieden werden muss und die gestärkt werden muss. Zivilgesellschaft, Sicherheitsbehörden, Aussteigerprogramme, Bildung, Schärfung der Sinne. Und all das ist ein wahnsinnig breiter Aufwand, der deswegen eben auch sehr teuer ist und Kontinuität braucht.
Herr Lippmann, zum Schluss noch klare politische Haltung haben Sie eingefordert. Haben Sie denn im Moment die Hoffnung, dass die Situation im Moment vielleicht dazu führt, dass diese klare politische Haltung vielleicht sich tatsächlich mal formuliert?
Ich will jetzt hier nicht als Defätist in die Runde eingehen.
Oder rausgehen.
Nein. Ich dachte, wir hatten dieses Erweckungssignal schon mal nach Heidenau und nach der Terrorgruppe Freital, wo letztendlich das Gleiche erzählt wurde. Und jetzt hat sich das wieder ähnlich materialisiert und wir haben wieder eine ähnliche Situation. Ich hoffe, dass man jetzt mal die notwendigen Konsequenzen daraus zieht. Nur allein mir fehlt halt der Glaube, wenn offen in Teilen der sächsischen CDU über die Frage einer Koalition mit der AfD, also mit jenen Verfassungsfeinden nachgedacht wird, die uns einen Teil dieser Misere hier gerade auch eingebrockt haben, die dort mit Gewaltbereiten und Terroristen auf Demos rumgelatscht sind. Da glaube ich nicht, dass zumindest die Dimension begriffen wurde. Hier geht es gerade um viel. Die rechte Szene versucht quasi das Endspiel auszurufen um den demokratischen Rechtsstaat. Wir tun gerade durch Unfähigkeit viel dafür, dass wir es ihnen dabei leicht machen. Und deswegen muss es jetzt auch Klarheit geben, dass man eben diese Haltung auch nach draußen tragen muss. Und ich hoffe, dass das jetzt mal angekommen ist. mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass das lange durchhält und dass wir nicht in einem halben Jahr wieder über ganz andere Probleme reden und dass dann so leicht wieder alles unter der Decke verschwindet, sondern es braucht eine Kontinuität, das teile ich, und diese Kontinuität muss jetzt auch durchgesetzt werden auf Dauer.
Also lassen wir mal das Fragezeichen hinter unserem Thema heute, Terror von rechts, Gefahr erkannt, bleibt das Fragezeichen. Das war unser Thema heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren, Valentin Lippmann, Landtagsabgeordneter der Grünen in Sachsen, innenpolitischer Sprecher auch seiner Fraktion, Andreas Speit, Journalist und Autor von vielen Büchern zu diesem Thema Rechtsextremismus, und Gerwald Herter, unser Sicherheitsexperte hier im Deutschlandfunk, das Sie mitdiskutiert haben. Mein Name ist Monika van Weber und ich wünsche Ihnen einen ruhigen Freitagabend.